Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch meldet sich zurück mit Folge Nummer 104. Auch wir melden uns aus der Sommerpause zurück, kaum dass es Juli ist. Und wir sind irgendwie alle nach 35 Tagen Stammtischpause mehr oder weniger fit und heiß auf die Saison zurück in dieser Runde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich freue mich natürlich ganz besonders auf Anja und Alex. Grüß euch.
Also das mehr gilt für mich zumindest nicht, das ist eher das weniger, ehrlich gesagt.
Was jetzt, das fit oder das heiß sein?
Weniger fit und weniger heiß.
Du warst im Urlaub, du musst fit sein, wobei nee. So Backpacking schon anstrengend ist. Kann ich nur zurückgeben. Sagen wir so, als wir die Stammtischfolge beschlossen hatten, war ich mir noch nicht sicher, ob ich heiß auf diese Saison bin. Aber es kamen ja noch ein paar Neuzugänge. Deswegen finde ich das jetzt alles akzeptabel.
Erstes ein.
Aber heiß finde ich es noch nicht.
Ich weiß nicht, ob es nur mir so gegangen ist, dass ich die Anja kurzzeitig nicht gehört habe.
Die Anja habe ich gehört.
Super. Ich habe dich nur still stehen sehen.
Du warst eingefroren, ja.
es läuft wie eine Eins bei uns, ihr seht schon.
Ja, aber, die Technik kann auch in der Sommerpause sein, ist schon in Ordnung.
Ja, absolut. Also seit unserem letzten Stammtisch, wie gesagt, 35 Tage saßen wir hier nicht zusammen und haben über den Löwen diskutiert. Das hier heißt jetzt nicht, dass wir nicht uns dazwischen mal zusammengesetzt hätten, denn wir müssen, der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen, wir Alex nochmal nachträglich auch zur Hochzeit gratulieren. Anja, wir haben ordentlich mitgefeiert bei Alex und Steffis großem Tag. Das heißt aber auch, für euch ging es, ihr seid beide, Anja und du, Alex, ihr seid beide mal, habt München verlassen, in komplett unterschiedliche Richtungen, habt mich hier zurückgelassen und ihr habt ja mitbekommen, was dann dadurch passiert ist, nur weil ich hier die Stellung gehalten habe.
Ja. War dann doch irgendwie ereignisreich in der Sommerpause. Aber es war ganz kurios, weil wir ja am Montagmittag zum Flughafen gefahren sind oder Montagvormittag und uns durch den Check-in gekämpft haben und durch die Sicherheitskontrolle oder vor der Sicherheitskontrolle in der Schlange haben wir plötzlich jemanden erspäht, zwei Reihen weiter, die Anja. Es war wirklich kurios, weil ich wusste oder wir wussten voneinander, dass wir in den Urlaub fliegen an diesem besagten Tag, aber dass dann die Abflugzeiten fast noch gleich sind, das war dann schon kurios.
Und dass wir uns in jeder Reihe, wenn wir geswitcht sind, wieder unterhalten konnten.
Ja, war lustig. Die Anne hat dann noch einen Tipp gegeben zur besten Nummer beim Security-Check, weil da gibt es irgendwie eine spezielle Technologie. Also die Anja ist da voll der Profi und hat das an uns weitergegeben und entsprechend waren wir schnell durch und sind wir dann heil am Urlaubsort angekommen und heil auch wieder zurück.
Ja, wie gesagt, also entgegengesetzt hättet ihr gar nicht fliegen können. Mhm. Alex, du nach Fernost und Anja hat gesagt, go west. Ja, also ich habe dann versucht, hier die die Plätze warm zu halten. Deswegen sitze ich heute auch. Also wenn ihr uns bei YouTube seht, seht ihr, ich stehe heute nicht. Es liegt aber auch einfach daran, mit einer Schiene am Bein ist dauerhaftes Stehen irgendwie nicht so ganz optimal. Ich dachte mir, ich mache mal das, was Fußballer am besten können, nämlich sich am Bein verletzen. Habe aber da mal ordentlich Glück gehabt. Also kein, wie vermutet, irgendwie Kreuzbandriss oder Meniskusriss oder so, aber trotzdem 6 Wochen Sportpause. Deswegen heute und wahrscheinlich auch die nächsten Stammtische erst nochmal im Sitzen bei mir.
Und dann Reha mit Giovanni Emmer und dann geht's wieder.
Ja, über den sollten wir nachher auch noch reden. Also, aber ich glaube, wir sind gut erholt. Wir wollen wieder in den Löwenkosmos eintauchen und es ist jetzt nicht so, dass in den letzten 35 Tagen nicht ein bisschen was passiert wäre. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass wir jetzt nicht 35 Tage komplett Tag für Tag aufarbeiten. Aber wir wollen natürlich schon so ein bisschen über die Eindrücke sprechen, die wir gewinnen konnten, weil ich glaube, so ganz ohne Löwen kann man ja nicht durchs Leben gehen. Das heißt, wir haben auch das ein oder andere aufgesogen und dementsprechend fangen wir doch mal an. Das, was wir beim letzten Stammtisch nicht hatten, haben wir jetzt aber noch nicht ganz vollendet. Und ich rede natürlich über einen Löwenkader. Der sieht natürlich deutlich anders aus als zum Ende der vergangenen Saison. Das haben wir alle erwartet. Und letztendlich sind wir bei 16 Abgängen. Heute am Dienstag, wenn wir aufzeigen, ganz frisch offiziell jetzt verkündet, ist Christopher Lannert nach Bielefeld gewechselt. Also der ist Sammy Belkahia gefolgt und haben insgesamt 8 Neuzugänge. Davon sind 2 Rückkehrer. Stand Dienstagabend, der 4. Juli um 18.12 Uhr, während 60 München gerade testet gegen den Linzer ASK. Da steht es 1-0 für Linz. Wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Was sagen wir denn dazu, zu diesem Kader? Wir müssen jetzt nicht Position für Position durchgehen, aber mich würde zumindest mal so ein bisschen interessieren, was euer Bauchgefühl sagt, wenn ihr diese Kaderliste seht.
Anja?
Ich habe es alles so dahin dröpfelnd aufgenommen, bin aber recht positiv mit dem letzten vermeldeten Neuzugang mit Manni Starke. Und der hat das Ganze so für mich abgerundet, dass es für mich eine feine Nummer geworden ist. Und ich glaube da an Maurizio Jacobacci, dass er ein cooles Team formen kann und seine Handkniffe macht. Und ich habe schon am Anfang gesagt, ich war noch nicht heiß auf die Saison. Ich glaube, ich bin auch noch nicht heiß auf die Saison. Aber ich kann es jetzt akzeptieren, dass es dann losgeht, weil ich glaube, wir können jetzt 11 stabile Spieler aufs Feld bringen. Das habe ich vor ein paar Wochen noch nicht gesehen.
Davon gehe ich zumindest auch aus. Also so schwarz wie vor ein paar Wochen sehe ich nicht mehr, aber es ist trotzdem eine große Wundertüte. Also es sind alles Namen, die ganz interessant sind. Natürlich Manfred Starke mit einer illustren Drittliga-Vita ausgestattet, aber halt auch schon 32 Jahre alt. Also und halt beim VfB Oldenburg gespielt zuletzt. Es war jetzt auch kein Top-Team in der dritten Liga, wie die Abschlusstabelle beweist. Also das würde er auch erst beweisen müssen, dass er die Kragenweite hat für 60. Und die anderen, naja, Zenulao finde ich extrem spannend, weil das, glaube ich, wirklich so ein Jakubacci-Spieler werden kann. Jakubacci ist ja dafür bekannt, so Spieler, die ein bisschen unterm Radar gelaufen sind, die aber großes Talent haben. Und ich glaube, Zenulao kann, wenn er in Topform ist, zweite Liga spielen, von seinen Fähigkeiten her. Und Jakubacci ist einer, der das aus so Spielern auch rauskitzeln kann, der die auch ein bisschen bei der Ehre packen kann und da, ja, ich glaube schon ein paar Prozent noch rausholen kann. Und bei Zenulao sehe ich da gute Chancen, dass der ein tragender Spieler werden kann, so das Kreativzentrum auch im Löwenmittelfeld. Bei den anderen, Bonga, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe den Namen gekannt, hatte aber wirklich keine Statistik dazu im Kopf und die ist jetzt auch nicht überragend in den letzten Jahren gewesen. Seine Brüder, glaube ich, sind beide Basketballer. Die sind da ein bisschen erfolgreicher unterwegs als er im Fußball. Aber es kann ja noch werden. Ich meine, der Mann ist, glaube ich, 26, bestes Fußballeralter, 1,97 groß. Kannst natürlich auch immer brauchen, so ein Turm da vorne drin, wobei er eher über die Außen kommt. Ja.
Vielleicht noch kurze Ergänzung zu Tarsis Bonga. Der ist jetzt quasi wieder reunited, möchte ich jetzt sagen, mit seinem Bruder. Ja. Isaac Bonga ist deutscher Basketballnationalspieler. Der spielt seit 2022 für die Basketballabteilung des FC Bayern. War aber davor 148 Mal in der NBA aktiv. Also der kann was. Und der dritte im Bunde ist Joshua Bonga. Der hat zuletzt für Žalgiris Kaunas aus Litauen gespielt. Das wird jetzt vielleicht dem Fußballkosmos nicht so viel sagen, aber Žalgiris Kaunas ist schon eine sehr gute Basketballadresse in Europa. Mhm. Also das ist eine sportverrückte Familie, definitiv.
Wir im Volleyball sagen dann immer, es wird ja wohl kein Sportanalphabet dann sein.
Er kann zumindest mit dem Ball umgehen, das würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Ja, ich finde es...
So, Alex, sorry. Also
die Personalien, ich finde sie alle irgendwie interessant, aber irgendwie auch nicht wirklich zu greifen. Also es sind Spieler, es sind keine so No-Brainer-Transfers wie im letzten Sommer, wo man halt Verlaat und Boyamba und Frenetzi und Kobylanski, die man alle irgendwie kannte als gestandene Drittligaspieler und als sehr, sehr gute Drittligaspieler. Einige haben es nicht bewiesen, dass sie es sind, einige schon. Und jetzt sind alles, ja, ich glaube, Marlon Frey ist schon auch einer, der einem Drittliga-Beobachter bekannt sein dürfte.
Ehemaliger Kapitän auch des MSV Duisburg, muss man vielleicht auch nochmal da noch anfügen. Übrigens, die ersten beiden Spiele würde er ja für 60 München nicht bestreiten können. Der hat noch eine Rotsperre abzusitzen, die er sich im Zebra-Trikot geholt hat.
Das hat sicherlich in der Verhandlung auch eine Rolle gespielt. Ich glaube, da Da haben die Löwen ein paar tausend Euro vielleicht sparen können mit der Argumentation. Naja, wir holen dich, aber du kannst ja die ersten zwei Spiele schon mal nicht spielen. Dann setzen wir das Gehalt vielleicht ein Tausender niedriger an im Monat oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, aber ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt in so einer Vertragsverhandlung.
Mit Sicherheit. Ich bin persönlich gespannt. Also Tarsis Bonga, das ist für mich so die Wundertüte. Das kann komplett in die Hose gehen. Das kann aber auch genau der richtige Schritt für ihn sein. Ich finde persönlich Julian Guttau, der von Freiburg 2 kommt, sehr, sehr spannend. 23 Jahre alt, links außen. Ich habe schon, da habe ich so ein bisschen im Urin, wie man so schön sagt, dass wir an dem viel Spaß haben werden. Aber auch ansonsten in der Breite, ja, der absolute Hammer-Transfer ist nicht dabei. Dafür hatten wir halt im vergangenen Jahr eigentlich fast nur die dicken Fische. Und das war klar, dass es in dieser Saison anders sein wird. Über die Finanzen werden wir gleich vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren. Es ist interessant. Ich finde auch die Verpflichtung von David Richter als neuen Herausforderer für Marco Hiller sehr interessant. Auch wenn ich persönlich sagen muss, für Tom Kretschmer tut es mir leid, dass es halt bei 60 München zu Ende gegangen ist. Der ist ja zum FC Homburg gewechselt in die Regionalliga.
Zu Felix Weber, oder? Felix Weber ist auch nach Homburg gewechselt. Ja.
Absolut. Und aber ich glaube, ich bin gespannt, ob David Richter oder Marco Hiller am Tor stehen. Ich habe noch wenig Vergleichsmöglichkeiten. Also das wird sich noch zeigen. Aber Fakt ist, ein guter Konkurrenzkampf im Tor ist wichtig. Und David Richter, er hatte schon gesagt, er kommt nicht, um die Bank zu wärmen. Und,
er hat es sehr offensiv formuliert, ja.
Also er hat es offensiv, aber nicht zu offensiv formuliert. Ja. Er hat es nicht unclever gemacht.
Aber er hat seine Ansprüche schon angemeldet und das kann ja nur positiv sein. Also eben. Wenn es da auf einer Position einen Konkurrenzkampf gibt, einen gesunden Konkurrenzkampf, keinen vergifteten, wieso nicht?
Ja. Das werden wir sehen. Wir haben momentan einen Testspieler in Reihen von 60 München. Das ist Alexander Mankowski, 22 Jahre alt, spielt momentan für den Floridsdorfer AC.
Nee, nicht mehr. Vertrag ausgelaufen.
Oder da ist der Vertrag ausgelaufen jetzt am 30.06. Ganz genau. Entschuldigung. Das war die zweite österreichische Liga, der Floridsdorfer Athletik Sport Club, beheimatet in Wien. Und der ist allerdings im bayerischen Fußball jetzt kein Unbekannter, Alex.
Absolut, ja, in Burghausen geboren und auch bei Wacker Burghausen fußballerisch aufgewachsen. Und mir hat der Name, ich habe sofort gedacht, hey, was will denn der jetzt bei 60? Der war bei Schalding, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen in Schalding.
Es waren zwei Saisons. Es
waren zwei Jahre. Und ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen, nicht so oft, ich glaube, drei oder vier Mal. Ein Spiel ist mir in Erinnerung geblieben, da müssen wir jetzt parallel nachschauen. Es war auf jeden Fall gegen Bayern 2, da hat Schalding in der letzten Minute das Siegtor noch geschossen. In der Abstiegssaison von Schalding, also vor zwei Saisons, 21-22 müsste es gewesen sein. Da hat Alex Mankowski in der Nachspielzeit, soweit ich mich erinnern kann, den Siegtreffer geköpft. Ohne Gewehr diese Angabe, aber das ist so das, was mir bei ihm hängen geblieben ist. Und überhaupt das Spiel, da war wirklich sehr auffälliges. Da war er 20 normalerweise und war so wirklich der Fels in der Brandung bei Schalding. Im Spielaufbau extrem gut. Strahlt irgendwie eine Souveränität. Also ein bisschen so Leon Magalla in der Regionalliga natürlich, auf niedrigerem Niveau. Aber sehr, sehr gute Ausstrahlung auf dem Platz, torgefährlich. Aber mich hat es überrascht, dass er jetzt bei 60 aufschlägt. Also der hat offenbar in Wien da echt einen Sprung gemacht, dass er da bei den Löwen in Betracht kommt. Und ja, ich habe übrigens, wir haben bei der PMP natürlich einen Schalding-Experten, Andi Lakota, mein ehemaliger Sportkollege, den habe ich mal gefragt, der hat Mankowski bestimmt 15, 20 Mal spielen sehen, hat mit dem auch ein, zwei Mal ein Interview gemacht oder Geschichten, Porträts geschrieben über ihn. Und den habe ich einfach mal gefragt, kannst du mir eine kleine Einschätzung geben zu Mankowski? Wie ist er so drauf? Wie ist er auf dem Platz? Und wer was für 60? Was natürlich die entscheidende Frage ist in diesem Podcast. Und er hat mir eine kleine Sprachnachricht zukommen lassen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will.
Ja, servus in die Runde. Ich habe den Alex Mankowski in Schalding oft spielen gesehen und kann sagen, dass große Stärke von ihm seine Flexibilität ist. Er ist im Defensivbereich sehr variabel einsetzbar, hat in Schalding Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und auch auf der Sechserposition agiert. Alex ist ein sehr dynamischer Spielertyp, robust und gut im Zweikampf, bringt aber auch eine gute Technik mit und ist daher auch wertvoll für die Spieleröffnung. Was ihm fehlt, ist sicherlich nur ein bisschen die Erfahrung, aber er ist auch ein extrem lernwilliger Spieler, der sich ständig verbessern will.
Klingt nicht so schlecht.
Nein, definitiv nicht. 27-1 Sätze für den Floridsdorfer AC, wettbewerbsübergreifend. 2 Buden, 1 Vorlage, 5 Gelbe. Und im Trikot vom SV Schalding Heiding waren es 40 Pflichtspieleinsätze, 6 Tore, 1 Assist und auch dort 5 gelbe Karten. Spricht auch für eine gewisse Torgefährlichkeit tatsächlich als Abwehrspieler. 1,85 groß. Durchaus, ich würde es nicht sagen Brechertyp, aber schon einer mit einer körperlichen Robustheit. Das kann schon hilfreich sein und auch so dieses universelle oder diese universelle Einsetzbarkeit, die kann für 60 schon hilfreich sein.
Apropos Torgefahr, ich habe jetzt gerade das Spiel nochmal rausgesucht. Es war der 8. Spieltag, Saison 21-22 gegen Bayern 2 am Reutinger Weg. 72. Minute Ausgleich durch Markus Gallmeier, Vorarbeit Alex Mankowski und 90. 2-1 Alex Mankowski. Also da war der absolute Matchwinner. Um das nochmal zu vervollständigen.
Mal, wenn es einer ist, der gallig ist, muss man ihn schon lassen. Wenn er auch so viele Positionen bedienen kann. Ich sehe das jetzt, wenn 60 ihn verpflichten würde, mit dem Know-how und Hintergrund, dann halte ich das schon für die richtige Idee.
Wir werden sehen, ob es einen Vertrag zwischen 60 München und Alexander Mankowski geben wird. Er hat eine Halbzeit gespielt im Test von 60 München gegen den LASK. Werden wir auf alle Fälle im Blick behalten. Einer, der nicht mehr mit dabei ist, ist Leo Morgalla. Ich gebe zu, dass es für mich ein bisschen überraschend war, dass dann doch ein Transfer zustande gekommen ist. Aber anhand der Rahmenbedingungen würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen, das war das Klügste wirtschaftlich gesehen, was man als 60 München hat machen können. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, weil es gibt so ein paar unterschiedliche Zahlen und wir können davon ausgehen, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt. Laut Süddeutscher Zeitung bekommen 60 München 2,5 Millionen sofort von Red Bull Salzburg. Laut Merkur TZ sind es 3,5 Millionen overall. Laut Abendzeitung 2 Millionen sofort mit einer maximalen Nachzahlung von 3 Millionen und mit einer Champions League Klausel nochmal über 2 Millionen. Und bei der Bild heißt 2,5 Millionen sofort und ein Bonus, der das ganze Volumen anwachsen lassen kann auf bis zu 10 Millionen. Im Raum steht auch eine Weiterverkaufsklausel von 20%. Das heißt, sollte Leo Morgalla Red Bull Salzburg irgendwann verlassen, würde 60 20% der Ablösesumme kassieren. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Wahrheit irgendwo im Mittelfeld liegt. Sagen wir mal, es sind 2 Millionen Euro per Sofortzahlung mit vereinbarten Bonusnachzahlungen und einer Weiterverkaufsbeteiligung. Dann ist das für einen Drittligisten eine Hausnummer.
Und Manni Schwabel hat bestimmt für Haching auch nochmal 10% rausgehandelt. einfach so, weil Haching ja immer beteiligt wird an irgendwas. Nee, es erinnert so ein bisschen an den Adeyemi-Transfer bei Haching.
Absolut.
War mein erster Gedanke. Natürlich muss sich Morgalla erstmal so entwickeln wie Adeyemi, das gehört natürlich auch dazu. Aber natürlich ist das eine Wette auf die Zukunft. Wenn du wirklich 20% bekommst, Weiterverkaufsbeteiligung, angenommen Morgalla wird einer der besten Innenverteidiger Deutschlands, was man ja Stand jetzt nicht ausschließen kann, dann ist das ein Jackpot für 60, ganz klar.
Es gab ja wirklich viele, oder nicht viele, aber es gab durchaus natürlich auch kritische Stimmen, Leo Morgalla ziehen zu lassen. Aber ganz ehrlich, Anja, anhand dieser Zahlen hättest du anders entschieden?
Nein, du musst ihn gehen lassen. Du musst ihn gehen lassen. Alleine wegen den Zahlen und der Junge ist so gut. Wenn er den nächsten Schritt machen will, muss er den nächsten Schritt machen.
Ich meine, ja, hier hat das gefruchtet, was wir in der Vergangenheit zu Recht, wie ich finde, oftmals auch kritisiert haben, dass man ein Talent vertraglich gebunden hat und dass man nicht leer ausgeht für ein gut ausgebildetes Talent, wenn es denn geht. Ja. Das ist jetzt hier der normale Gang der Dinge. Und als Drittligist diesen Deal rauszuholen, und mir ist es jetzt in der Hinsicht auch ist aus blauer Sicht, wer das eingetütet hat. Ob das von der e.V.-Seite jemand war, ob das die Geschäftsführung war, ob das die Ismaik-Vertreterseite sind, es ist egal. Im besten Falle, würde ich jetzt sagen, hat jeder seinen Anteil dran. Ein Günter Gorenzel, der nicht mehr da ist, sei es auch wer überhaupt von der Investorenseite, und dass da etwas Hand in Hand eingefädelt wurde.
So wird es ja auch gewesen sein. Natürlich hat jeder seinen Anteil. Gorenzel hat dafür gesorgt, dass Morgalla langfristig an den Verein gebunden worden ist, ohne Ausstiegsklausel. Das würde ich jetzt Gorenzel zuschreiben, guten Gewissens. Und das mag auch sein, dass Anthony Power das eingefädelt hat, diesen Wechsel zu Red Bull Salzburg. Das, wieso nicht? Und dann kann man sich die Hand geben, kann man sagen, gute Arbeit, Leute, weiter so.
Genau.
Aber stattdessen, ja.
Ich meine, die Sache ist ja die, man könnte das jetzt wunderbar als Gemeinschaftsprojekt verkaufen. Das wäre für die Außendarstellung auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Wir sind aber hier bei 60 München.
Ja.
Es ist doch schön, wenn man Konstanten hat. Das möchte natürlich wieder der ein oder andere für sich proklamieren, oder es gibt die Stimmen und die Stimmen. Es ist halt unnötig. Ne? Sind wir wieder beim Thema Kommunikation, aber so what? Fakt ist, es ist ein insgesamt wirklich guter Deal, den 60 da rausgeholt hat für Leo Morgalla. Der wird zuerst beim SV Liefering spielen, also beim Farmteam von Red Bull Salzburg in der österreichischen zweiten Liga. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, ja, da hätte er gleich mit der dritten Liga bei 60 noch weiter Spielpraxis sammeln können. Ja, hätte, wäre, wenn. Aber der Zugriff von Salzburg auf Liefering ist halt ein anderer.
Ne? Wenn er da liefert in Liefering, dann geht's richtig rund. Und vor allem, wenn wir auf die Kader der letzten Saisons von Red Bull Salzburg schauen, da sind ja einige dabei, die diesen Weg einfach gegangen sind. Ich sag nur Erling Haaland. Also, oder Sadio Mané oder Karim Adeyemi.
Ja, absolut.
Also, das ist sicherlich aus Spielersicht nicht die schlechteste Wahl. Natürlich, Red Bull, kann man drüber streiten, ob man da hinwechseln muss, aber wenn du dich entwickeln willst als Spieler, ist das nun mal eine Adresse, die ganz weit oben steht. Das muss man so anerkennen.
Es geht hier um eine Karriere und Entschuldigung, da ist auch jeder sich selbst der Nächste. Man kann die Systematiken im Weltfußball und oder in wie jetzt bei Red Bull Salzburg, kann man kritisieren, auch zu Recht, klar. Aber aus Karrieresicht und Sprungbrettsicht ist das ein absolut valider Step, den Leo Morgalla da macht. Cool. Und du hast die Beispiele schon genannt. Es gibt genügend Beispiele dafür, wo das wunderbar funktioniert hat. Und man muss natürlich auch sagen, Salzburg investiert schon auch ordentlich in junge Spieler und sind auch mal bereit, ein bisschen mehr zu zahlen als jetzt ein Bundesligist. Also da waren ja noch ein paar Teams im Raum gestanden, die an Leo Morgalla auch interessiert sind oder gewesen waren. Und da glaube ich sofort, dass Salzburg gesagt hat, okay, wir sind bereit, noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Also es deckt sich mit den Erfahrungen der letzten Jahre. Und Karim Adeyemi mit Haching war das beste Beispiel. Ganz wichtig in der Zusammenstellung ist natürlich auch, dass durch diese Mehreinnahmen mehr Geld natürlich da ist. Und dann hat sich die Frage gestellt, ja, profitiert denn hier der Etat für die neue Saison davon? Und ja, er profitiert davon. 500.000 Euro von diesem Transfer fließen in den Kaderetat, können also nochmal investiert werden. Über Alexander Mankowski haben wir schon kurz gesprochen als Option, aber auch auf der neuen. Vorne im Sturmzentrum. Da soll noch was passieren. Stand jetzt ist es 18.33 Uhr, am Dienstagabend gibt es keine Vollzugsmeldung, aber wir können davon ausgehen, dass sich da noch was tun wird und ehrlicherweise auch tun muss. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch niemanden im Löwenangriff zu nahe treten, aber Finn Lakenmacher und Medes Genderovic, ob die klassischen Neuen so ausfüllen können, wie man es vielleicht benötigt, weiß ich nicht. Tarsis Bonga ist ein Rechtsaußen, Devin Syr ist ein Linksaußen, noch sehr jung, Julian Guttau ist ein Linksaußen und Manso Odotakba, der ist erst 18. Also ein gestandener Stürmer, der tut schon noch Not.
Du bist natürlich jetzt mittlerweile in einer Phase, wo es schwierig wird, noch einen Top-Stürmer zu holen für Drittliga-Verhältnisse, weil die Saison steht vor der Tür. Gut, ein bisschen ist noch hin, aber die besten Stürmer im Regal sind weg. Aber du kannst natürlich hoffen, dass Natürlich steht ein Manuel Schäffler im Raum.
Da dürfen wir ehrlicherweise davon ausgehen, dass es eher
Also,
nichts wird.
glaube ich auch. Dann musst du vielleicht einfach mal abseits des Mainstreams schauen, irgendwo, entweder in den Regionalligen, sage ich jetzt mal, oder Jakobacci hätte ja gerne einen Wunschstürmer aus der Schweiz gehabt, den er nicht bekommen hat. Musst vielleicht die anderen Märkte mal abchecken, was da so los ist.
Ja, oder Folge von der Sommerpause sogar angesprochen. Theoretisch kannst du auch jemanden Vereinslosen holen, der es nochmal richtig wissen will. Na, das kann funktionieren, kann nicht funktionieren, aber das ist möglich. Mir kommt auch gerade, sollte man vielleicht noch ansprechen, nachdem der Vertrag von Christopher Lannert, der bei 60 noch ein Jahr gelaufen wäre, eigentlich da müsste eigentlich auch noch zumindest eine kleine Ablöse
Ja.
von Bielefeld nach München fließen. Also von dem her, es ist definitiv noch ein bisschen Spielraum jetzt gewonnen worden. Und das dürfen wir, glaube ich, sehr sein, was da passiert. Vieles kann man aber auch nicht nur über Talent machen, sondern auch über Motivation. Und wir haben das Gejammer im Löwenkosmos im Sommer war, glaube ich, deutlich lauter als in den vergangenen Jahren. Aber wie soll man sagen? Vielleicht machen wir statt ein bisschen Jammer, machen wir mehr Jammer, oder?
Jammer gegen den Jammer.
Absolut. Und wie das kann so klingen. Was soll man sagen? Also, wenn die so brüllen, wie sie dann auch spielen, dann ist das durchaus was helfen kann. Aber mal ganz im Ernst, wir haben oft mal über das Thema des Mindsets auch gesprochen, der Psychologie. Und jetzt haben wir einen ehemaligen Profiboxer, jetzt bei 60 München, nur fürs Trainingslager und danach auf Abruf, Giovanni Jemma. 54 Jahre alt, eine Erscheinung, wie ich sie persönlich ehrlich gesagt in der dunklen Gasse am Abend nicht unbedingt haben muss, weil der ist so breit wie hoch. Respekt, mit 54 Jahren noch, so also Hut ab. Mich würde ganz ehrlich interessieren, wie ist euer erster Eindruck? Weil ich sage mal so, man kann, glaube ich, kontrovers drüber sprechen.
Anja
Mir
lacht.
gefällt das. Mir gefällt das super gut. Der ist einfach vogelwild. Und ich finde, er erinnert mich so ein bisschen an Jeremy Fragrance. Wer den nicht kennt, das ist der Typ, der der Parfüm vermarktet eigentlich oder sich selber. Und je öfter man sich ja sagt, wie geil man ist, desto geiler findet man sich auch. Also irgendwas ist ja dran an dieser Thematik. Und ich habe bei OMR quasi auch so eine Mindset-Schulung von dem Besuch 20 Minuten und habe 20 Minuten auf mich einreden lassen, wie geil ich bin. Danach habe ich mir gedacht, ja, er hat eigentlich voll recht, ich bin cool. Also, scheißegal, was es bringt, es ist auf jeden Fall super lustig, wenn die Jungs da stehen und sich Händchen halten nebenbei und ihre Schlagworte rausbrüllen. Irgendwann glaubst du dran. Also, und es hat doch was. Und wenn einer da ist, der dir immer sagt, wie gut du bist, dann ist es Balsam für die Seele.
Es
Egal, ob
triggert.
stimmt oder nicht,
Es
es
triggert,
triggert dich.
irgendwas triggert es, ja. Ob es jetzt die absolute Motivation ist, das weiß ich nicht, aber es kann ja auch zusammenschweißen, sich über einen, und das mit allem Respekt gesagt, über einen absolut geisteskranken sich zu amüsieren, der da im Trainingslager rumläuft, kann
Ich
ja
würde
auch ein
gerne mal so eine Einheit
Gemeinschaftsgefühl
mitmachen.
schaffen. Ja, also, und man
Ich
sieht es
muss
ja auch den,
zugeben, das würde ich auch ganz gerne.
ja.
Und an dieser Stelle möchte ich einen ganz lieben Gruß an den Kollegen von der Abendzeitung, an Matthias Eicher, loswerden, der nämlich ein Interview mit Giovanni Jemma gemacht hat, während er mit ihm trainiert hat, mit Liegestützen und
Ah, das
diskutiert
ist
und wieder
geil.
Liegestützen
Ja.
und so. Es gibt ein Video davon auf Giovanni Jemmas Instagram-Kanal. Das ist übrigens, folgt ihm. Es ist interessant.
Es ist interessant, trifft es ja.
Also wie gesagt, Grüße und Chapeau, Matthias. Aber ja, ich glaube, ich hätte auch Bock, mit dem einfach mal so eine Einheit zu machen.
Ich kenne aber auch dieses Verfahren, also was er da so gemacht hat. Mein Coach macht es tatsächlich auch vor Spielen. Also in so einer Halle ist es ja, ja so, also in der Halle ist es super, ja, anbrüllen. Und wir brüllen halt nach. Also in der Halle ist es ja extrem laut und wenn du da auf dem Platz stehst oder auf dem Court und dann, ja, bla bla bla, wir sind das Team und was tun wir heute? Und alle plärren einfach, gewinnen, dann hört es auch schon mal der Gegner. Und wenn die Gegner schon mal sehen, wie einig sich da alle sind, und es ist ja auch egal, ob du dir sicher bist, dass du gewinnst oder nicht, du hast es auf jeden Fall lautstark rausposaunt, also musst du auch dein letztes Hemd dafür geben. Es macht schon irgendwas und es macht auch irgendwas mit den Gegnern, wenn die wissen, wie so ein Team auftreten kann. Ich finde den Typen nicht den falschen Ansatz. Ich finde den ganz amüsant.
Interessanter Ansatz, das ist auf jeden Fall.
Es ist halt was ganz anderes tatsächlich. Und es ist öffentlichkeitswirksam. Maurizio Jacobacci und er kennen sich ja schon seit längerer Zeit. Also die haben, das ist nicht das erste Mal, dass die zusammenarbeiten. Das kann halt auch helfen. Fakt ist es auch, und das, da muss man jetzt kein Experte sein. Giovanni Jemma packt die Mannschaft ganz anders an als Maurizio Jacobacci. Das sind zwei ganz andere Ansätze. Das kann aber, wenn das gut koaliert, sage ich mal, schon helfen. Ich kann jeden verstehen, der das befremdlich irgendwie findet oder erst, der jetzt vielleicht mal den Kopf schüttelt. Ich persönlich finde es aber tatsächlich gar nicht mal schlecht. Das ist wirklich mal was ganz anderes und 60 muss dieses Jahr einiges anders machen als im vergangenen Jahr. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Worauf Giovanni Jemma immer setzt, ist also neben dem Wir sind Löwen, er setzt auf Kraft, er setzt auf Fokus, auf Überzeugung. Und er scheint auch ein sehr gläubiger Mensch zu sein. Er ist da wirklich so, er vertraut auf Gottes Segen, er vertraut auf Kraft aus dem Universum. Wenn man der Typ dafür ist und wenn einem das Kraft geben kann und wenn man das noch vermitteln kann, ja, das kann funktionieren. Da kann man jetzt davon halten, was man möchte, aber wenn er quasi diese Überzeugung an das Team nur ein bisschen weitergeben kann, dann ja, warum nicht?
Mich würde es interessieren, was Jacobacci sich da genau dabei gedacht hat. Also mit welchem Hintergedanken er den engagiert hat, weil er ist ja kein Mentalcoach oder so. Also der ist ja, naja, Motivationskünstler, keine Ahnung, wie man das nennen will. Aber
ist auf jeden Fall einer, der von sich selber zu 180% überzeugt ist.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Und wenn er sowas nur an das Team weitergeben kann, dass das auf jeden so ein bisschen überspringt, dann hat es schon was gebracht.
So will ich das auch sehen.
Ich bin gespannt.
Giovanni Jemma macht auch irgendwie den Eindruck, dass er, der ist so, wie er ist. Es gibt auch jetzt ein Video, wie er Blue Suede Shoes performt vor der Mannschaft auf so einer Empore am letzten Abend im Trainingslager. Auch das muss man gesehen haben. Also irgendwie, ja.
Ist ein Marken.
Wieso übernimmt nicht er den Instagram-Kanal der Löwen oder den TikTok-Kanal? Tja. Das fände ich gut, weil den finde ich jetzt wieder nicht mehr so stark wie früher.
Sag aber so, da ist viel möglich. Das Potenzial ist definitiv da. Mit Blick auf die neue Mannschaft stellt sich natürlich auch die Frage, wer wird neuer Löwenkapitän? Und während der Vorbereitung haben drei Spieler die Binde getragen. Einerseits Marco Hiller, Philipp Steinhardt und Jesper Verlaat. Jesper Verlaat auch beim Test jetzt gegen den LASK. Im Raum stehen noch Tim Rieder und auch tatsächlich Marlon Frey so ein bisschen. Das sind die so ein bisschen genannt werden. Ich sag mal so, mein Bauchgefühl würde momentan Richtung Jesper Verlaat tendieren, weil er von allen genannten ein unumstößlicher Stammspieler sein wird. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, einen Torhüter zum Kapitän zu machen. Ja. Das hat nichts mit Marco Hiller, mit seinem Standing, mit seinem Löwenherz zu tun. Null. Aber er muss sich gerade verteidigen gegen David Richter. Und ich persönlich bin der Meinung, ein Torhüter hat zwar das gesamte Spiel vor sich, aber er ist nicht mitten im Spiel drin. Und ich finde, ein Kapitän, der muss irgendwo auf dem Platz stehen. Philipp Steinhardt, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Fände ich eine solide Lösung. Allerdings da bin ich auch beim Thema Flügelspieler. Ja, kann funktionieren. Philipp Stein ist auch schon lange da. Ist er aber der Leader? Weiß ich nicht. bei Tim Rieder, der war so lange verletzt, der hat unter Maurizio Jacobacci noch kein Pflichtspiel bestritten. Ich würde es ihm grundsätzlich zutrauen, aber der muss erstmal wieder auf den Damm kommen. Und Marlon Frey, ja. Nichts gegen Marlon Frey, aber Neuzugang gleich die Binde geben, bin ich mir unsicher. Und ansonsten sehe ich eigentlich so gut wie niemanden, der das ansonsten machen würde. Das war jetzt mein Monolog. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Anja?
Ich muss gar keinen Monolog halten. Für mich steht es außer Frage, dass es Jesper Verlaat ist nach dem Abgang von Deichmann.
Oh, nochmal schnell Auer.
Ja, nochmal schnell Auer. Aber dann ist es Verlaat.
Für mich auch. Eindeutig. Weil, ja, im Prinzip kann man das nur wiederholen, was du gesagt hast, Flo. Ich sehe auch keinen Tormann als Kapitän. Philipp Steiner ist kein vom Typ her, glaube ich, kein Kapitän. Ja, und die anderen, mein Tim Rieder, lange verletzt. Letztendlich, Jacobacci hat es ja eh quasi sinngemäß gesagt, dass er 11 Kapitäne auf den Platz braucht. Und das kann ich so nur unterschreiben. Ich glaube, das bringt nichts, da jetzt einen rauszustellen. Er ist der Kapitän und der Leader und das Alpha-Tier im Kader. Sondern am Ende muss jeder für sich Verantwortung übernehmen. Braucht einen, der wenn es brennt, den Kopf hinhält als Kapitän. Aber alles andere, da würde ich in diese Kapitänsfrage auch nicht allzu viel hineininterpretieren.
Dann haben wir dieses Thema schneller abgehakt, als ich eigentlich gedacht habe. Mit Blick auf den Kader, wenn wir mal ganz kurz die Rücknummern durchgehen, es hat sich ein bisschen was getan, aber der Vollständigkeit halber. Von den Altangestammten gibt es 2 Veränderungen. Mansour Orotagba, der hatte bisher die 32, der switcht auf die 27. Und Albion Frenesi, der hatte bisher die 9, der übernimmt die Nummer 10 von Kubilanski. Passt auch ehrlicherweise besser. Und der Löwe sucht noch einen Neuner, also einen echten Stürmer. Und deswegen macht das schon auch irgendwo Sinn. Die weiteren Neuzugänge, Erol Zeynulahu, oh, das wird noch so ein Thema in dieser Saison. Erol Zeynulahu, der bekommt die Nummer 5, Julian Guttau die 7, Manfred Starke die 8, Tarsis Bonga die 13, David Richter die 15 und Marlon Frey die 37. Ansonsten bleibt alles wie gehabt und die Jungspunde, die aus dem Löwen-Nachwuchs eine Chance bekommen, ja, die müssen wir jetzt nicht alle auflisten, aber die haben auch alle Rücknummern erhalten. Das ist es dann erstmals von dem, was den Kader betrifft. Natürlich, wir wissen alle, dass der Löwenkosmos nicht ruhig ist. Und vor allem, wenn jetzt am kommenden Sonntag, am 9.7. im Zenit steht wieder die Mitgliederversammlung an, vor allem rund um die Mitgliederversammlung, tut sich wieder ein bisschen was, natürlich auch vereinspolitisch. Es hat sich unter anderem jetzt Sakis Stimoniaris geäußert. Wir müssen jetzt nicht im großen Detail drauf eingehen, auf die ganzen Detailaussagen. Fakt ist anscheinend das, was, glaube ich, dem gesamten Löwenkosmos gut tun würde oder vor allem 60 München als solches. Ein Treffen zwischen der Investorenseite und den e.V.-Vertretern, das sei von beiden Seiten gewünscht. Das klingt erstmal zu schön, um wahr zu sein. Hoffentlich fällt das auf fruchtbaren Boden. Es ist wohl so, dass sich alle Gesellschaften darauf geeinigt haben, dass es keinen neuen Geschäftsführer Sport geben wird. Also keinen 1:1 Nachfolger von Günter Gorenzel nach dessen Wechsel nach Klagenfurt. Es soll stattdessen einen neuen Sportchef geben. Da kann man jetzt sagen, ist das jetzt nicht Kuft wie Sprunger? Nein, also finanziell macht es auf alle Fälle schon mal einen kleinen Unterschied. Und auch vom Anforderungsprofil macht es einen Unterschied. Wie seht ihr denn das? Also das würde bedeuten, Marc-Nikolai Pfeiffer, der sein 3-jähriges mittlerweile schon an der Grünwalder Straße feiert, ist dann quasi alleiniger Geschäftsführer Finanzen, also auch drüber angeordnet. Der wird auch weiterhin der Finanzgeschäftsführer sein. Aber es wird keinen gesonderten Geschäftsführer Sport geben, sondern nur einen Sportchef, der ihm quasi dann auch unterstellt ist. Wie seht ihr das?
Bin ich jetzt nicht tragisch. Ja, wenn die miteinander kommunizieren, dann kann es funktionieren. Dann finde ich es auch nicht tragisch.
Das ist halt ein klassischer Sportdirektor. Wieso nicht? Also, Das ist vielleicht für einen sportlich Verantwortlichen gar nicht so schlecht, nicht der Geschäftsführer zu sein, sondern tatsächlich nur sich aufs Sportdirektor sein konzentrieren zu können. Das kommt auch immer auf die Person drauf an. Also wenn du jetzt, wie ja von manchem gefordert oder spekuliert wird, wenn einen Stefan Lex zum Sportdirektor machst oder aufbauen willst, macht es natürlich Sinn, den nicht zum Geschäftsführer erstmal zu machen, sondern zum sportlichen Leiter zu machen oder wie man es dann auch nennen will. Kommt immer darauf an, wen du da hinsetzt. Wenn du einen Felix Magath holst oder so, oder jemanden, der auf Posten vielleicht auch Wert legt, dann wird der sagen, ja, dann will ich aber gleich Geschäftsführer sein. Aber das ist am Ende, ich glaube, da es wird nach außen hin keinen Unterschied machen, ob da jetzt ein Geschäftsführer Sport sitzt oder ein sportlicher Leiter. Es ist in der internen Hierarchie vielleicht relevant, aber nach außen hin völlig egal, glaube ich.
Ja, würde ich genauso sehen. Es ist tatsächlich ein Thema, der aus der Stammtisch-Community mal so gekommen ist. Braucht 60 München zwei teure Geschäftsführer? Man hat sich wohl darauf geeinigt, nein, braucht man nicht. Ob es jetzt finanziell bedingt ist oder organisatorisch, lass mir dahingestellt. Auf alle Fälle eine durchaus interessante Herangehensweise. Es stand mal im Raum als Gorenzel-Nachfolger Horst Held, Benny Laut, Jochen Kienz, auch ein Thomas Hitzlsperger tatsächlich. Ob es einer von diesen größeren Namen wird, werden wir sehen. Von einigen Seiten in den Ring geworfen, von anderen Seiten wieder aus ihm rausgeworfen ist Anthony Power. Ob das mal zur Diskussion stand oder nicht, sei dahingestellt.
Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, Anthony Power aus dem Ring zu werfen. Rein körperlich.
Das ist richtig. Ja, das könnte vielleicht noch Giovanni Jemma, der könnte das vielleicht. Das soll jetzt keine Werbung sein, um da mal ein Sparring irgendwie öffentlichkeitswirksam in den Raum zu stellen, wobei ich es spannend finden würde. Aber Anthony Power ist dem Löwenkosmos, glaube ich, schwer zu vermitteln oder wäre schwer zu vermitteln, wieder als Geschäftsführer da oder als Sportdirektor aktiv zu sein bei 60 München aus diversen Gründen aus der Vergangenheit. Zum anderen wäre es halt aber dann auch so, dann könnte man wenigstens sagen, offiziell, dass er mitwirkt an Transfers oder Entscheidungen. Das muss man ja momentan noch in Frage stellen, ob das alles so rechtens ist. Aber sei es dahingestellt, noch gibt es keine Entscheidung. Alles andere werden wir dann sehen. Eine kurze Sache, die nicht förderlich ist, und das ist, wenn man Schaum vor dem Mund hat in Diskussionen oder in der Kommunikation. Ich glaube, das bringt nichts. Wenn, dann muss man konstruktiv miteinander umgehen. Hasan Ismail hat sich auf seinen Social Media Kanälen vor kurzem jetzt wieder geäußert. Da ging es um eine Auflistung, die das Löwenmagazin gemacht hat über die letzten Jahre, Ismek und die Geschäftsführer. Da hat er eine Stellung dazu bezogen, kann man machen. Man sollte dann vielleicht nur nicht in der Kommentarfunktion auf User-Kommentare reagieren mit "Du bist sehr dumm" im eigenen Namen. Egal, wer da kommentiert hat im Namen von Hasan Ismek, ob er selber ist oder jemand, der dahinter steht, ist nicht so optimal in der Kommunikation.
Eine sachliche
ist irgendwie ganz schön dumm.
Eine sachliche Feststellung. Du bist sehr dumm. Das finde ich, sachlicher geht's kaum.
Ist auch ein astreiner Satz. Also kurz sagen, und knackig.
Also wirklich, also auch, du bist sehr dumm. Ich finde das tatsächlich sehr, es ist eine Beleidigung, aber ich finde es eine sehr sachliche Beleidigung. Also hätte er auch sagen können,
eine sehr sachliche Beleidigung.
Du verblödeter Vollpfosten. Das, wenn er gesagt hätte, bitte Account schließen. Aber du bist sehr dumm. Finde ich fast schon wieder souverän irgendwie.
Souverän pariert. Ja. Okay. Vielleicht, aber es ist definitiv mal souveräner als Instagram-Stories mit Katzen-GIFs oder so. Ja, oder
aber Katzen waren jetzt auch, Katzen waren auch in auf TikTok, das gab's auch.
Ach so, du meinst, das war ein Trend.
Da gab's einen Trend auf TikTok, vielleicht war das der Kanal vertauscht. Aber vielleicht macht sich das Gegenüber jetzt Gedanken, ob es wirklich dumm ist.
Ja.
So ein bisschen, das ist ja...
Das machen sich Leute in Kommentarspalten grundsätzlich immer.
Machen sie immer Gedanken, ja.
Ja, welche Gedanken das sind, lass mich mal hingestellt.
Ich finde, grundsätzlich ist Kommentarspalten lesen auch ein Hobby von mir.
Ja,
finde ich eigentlich schon immer sehr witzig.
Wirklich. Ich verliere dann den
Oft,
Glauben
ja.
an die Menschheit, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch.
Ja.
Und dann denke ich mir immer wieder, vielleicht bist du doch ganz normal geworden, Gudi.
Ja, stimmt, wenn man es so
Also, man
sieht.
kann durchaus auch Kraft
Ein
rausziehen.
bisschen wie RTL 2 schauen, ja. Dass man sieht, ah, es gibt Leute, die sind noch viel blöder und dümmer, um es mit Hasan Ismail zu sagen, wie man selbst.
Ja, gut. Aber so viel dazu. Recht viel mehr, glaube ich, müssen wir an dieser Stelle gar nicht sagen. Ihr werdet zwei Sachen heute vermissen. Oder eine Sache, die habt ihr wahrscheinlich vermisst als treue Stammtischhörer. Seit langer Zeit schon. Und eine jetzt ganz frisch. Die ganz frische ist, der Datenlöwe ist nicht da. Der ist immer noch hier im Stammtischbereich. Der ist hier, aber der ist noch in der Sommerpause. Also der kommt wieder. Der verdient sich gerade noch seine Sommerpause und das hat er sich auch verdient. Aber der wird mit frischen Fakten dann demnächst natürlich wieder hier zu hören sein. Also keine Sorge. Und dass der oder ja, der zweite Aspekt, den ihr vielleicht seit längerem vermisst, wird heute gleich sein Comeback feiern. Alex.
All-Star. Ihr sagt
Ganz
Alex,
genau.
ich sag All-Star. Wir versuchen es, Entschuldigung, ich habe noch ein paar Nachwehen einer Erkältung, die ich aus Taiwan mitgenommen habe, aus dem Urlaub. Der Alex All-Star wird hoffentlich jetzt wieder zur festen Institution, zumindest in einem festen Rhythmus. Ob es wöchentlich ist, kann ich nicht versprechen, aber wir versuchen das jetzt wieder einzuführen und euch so ein bisschen ein Rätsel mit auf den Weg zu geben bis zur nächsten Bergfestfolge. Und ich habe einen vorbereitet. Wollt ihr ihn hören?
Ja.
Ja. Also, mein Alex All-Star. Drei Hinweise, ein gesuchter Ex-Löwe. Erster Hinweis, er hat für 60 genau 110 Minuten in der Bundesliga gespielt. Umgerechnet also nicht viel. Zweiter Hinweis, er war genauso viele Spiele Trainer in der Bundesliga, wie er für 60 als Spieler auf dem Platz stand.
Also bei 110 Minuten würde ich jetzt mal behaupten, das kann nicht so viel
Können ja
sein.
nicht viele Spiele gewesen sein. Und das ist vielleicht ein sehr entscheidender Hinweis, ich will es ja nicht allzu schwer machen zum Start in die neue Bergfestsaison. Er war das Opfer des wohl bekanntesten Rucksackdiebstahls der deutschen Fußballgeschichte. So, bei vielen wird es jetzt schon klingeln.
Ich bin gespannt.
Also,
Eure Tipps könnt ihr natürlich
genau.
Facebook, Twitter, Instagram, keine Ahnung, wenn ihr wollt,
Per Mail, ja.
giesinger-bergfeste@gmx.de könnt ihr da raushauen. Also ich bin gespannt.
Bergfestphone gibt es natürlich
Bergfestphon.
auch noch. Und es kann auch durchaus mal
Genau.
passieren, dass wir einen Alex Allstar mit einer Verlosung kombinieren in den nächsten Wochen, möglicherweise. Also dranbleiben.
Es ist alles möglich in dieser neuen Saison. Alles. Auf und neben dem Platz. Und im gesamten Löwenkosmos.
Man muss nur
Ja,
ganz fest dran glauben. Ganz
ja,
fest dran glauben
wichtig.
und es ganz fest über den Platz brüllen.
Ja, du brauchst
Ja.
Fokus, Kraft und wir sind die Löwen.
Power, Baby.
Ja,
Ich finde,
so ist es.
wir sollten einfach anlaufen. Ab dem Anpfiff sollten wir anlaufen und dem Gegner reinschreien, dass wir gewinnen.
Ob die Löwen das machen, das können wir
Giovanni Emma als
demnächst sehen.
Vorsänger in der
Also,
Westkurve fände ich auch interessant.
ja,
Oh.
der braucht nicht mal ein Megafon.
Nein, braucht er nicht. Aber er braucht ein stabileres Vorsängerpodest.
Das stimmt allerdings. Aber ich glaube, vom Mindset her wäre er wirklich ein guter Vorsänger.
Ja, absolut. Wenn wir mal gucken, wie die Löwen demnächst agieren werden. Übrigens 0:2 ist das Testspiel gegen den LASK ausgegangen. Also 60 braucht definitiv vorne noch ein bisschen
Ja,
Verstärkung.
vom Spielbetrieb abmelden, wir steigen eh ab, alles scheiße.
Natürlich. Die Löwen reisen jetzt am Dienstagabend noch zurück nach München. Das Trainingslager ist beendet. Die nächsten beiden Testspiele sind beim FC Memmingen am 9. Juli und am 15. Juli beim TSV Wemding. Das ist ein Samstag. Am Sonntag, den 16. Juli, ist dann das Fanfest an der Grünwalder Straße. Da gibt es dann auch erst erste Mal die Heimtrikots zu sehen. Ich verstehe einfach nicht, wie man da so lange warten kann, bis man die Heimtrikots präsentiert. Also irgendwie finde ich das irgendwie ein bisschen affig, aber das ist,
Feuer, Feuer
können wir auch
vor
noch
der
mal drüber
Saison.
reden. Ich muss auch sagen, ich finde zumindest die neuen Auswärts- und die neuen Dritttrikots, das ist ein deutlicher Schritt nach
Sehr
vorne
schön.
aus
Ja.
diversen Gründen. Auch wenn mir vielleicht die Nadelstreifen im Auswärtstrikot ein bisschen zu türkisch Hoodies sind, hätte ein bisschen hellblau, hätte es auch getan, aber ansonsten, das ist schon ganz gut so. Ja. Wie gesagt, Fanfest am 16. Juli und das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte, am 29.07. quasi, ja, das ist dann eigentlich schon Generalprobe für den Drittligastart, ein Blitzturnier in Heimstetten im Sportpark und da geht's gegen Borussia Mönchengladbach und den VfB Stuttgart und das Ganze am selben Tag, denn das ist ein Blitzturnier, bei dem über jeweils zweimal 30 Minuten gespielt wird und Tickets kosten 18 Euro.
60?
Freie Platzwahl, 12 Euro sind es für Ermäßigte. 13.30 Uhr ist Einlass, um 15 Uhr Gladbach gegen 60, um 16.15 Uhr Gladbach gegen Stuttgart und um 17.30 Uhr 60 gegen Stuttgart.
Telekom Cup auf Wish bestellt.
Quasi. Ja, es ist auch nicht der Telekom Cup, sondern der Schau ins Land Reisen Cup.
Eben, sag ich doch, Telekom Cup auf Wish bestellt.
Genau. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich hoffe, der Sportpark in Heimstetten wird gefüllt sein. Also auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2019, gab es so ein Turnier in Heimstetten. Schau mal, damals mit 60 Augsburg, Fürth und Gladbach. Damals aber jeweils nur 45 Minuten einfach. Aber das nur als Service. Haben wir irgendwas vergessen, was wir definitiv noch ansprechen wollten, liebe Stammtischrunde?
Wir versuchen jetzt bis zum Saisonstart wieder wöchentlich da zu sein. Das, glaube ich, kann man sagen. Wir können es aber nicht hundertprozentig versprechen. Es kann sein, dass mal eine Folge oder eine Woche ohne Folge vergeht. Aber spätestens zum Saisonstart sind wir dann wieder Vollgas zurück. Und bis dahin lassen wir uns von Giovanni Jemmer noch ein bisschen anschreien. Und dann wird es schon, glaube ich.
Genau. Und liebe Anja,
ich bin ihm schon während dieser Sendung gefollowt.
Sehr schön. Und liebe Anja, es gibt ja viele Möglichkeiten rauszufinden, ob wir rauskommen oder nicht, denn man kann uns ja auch folgen.
So ist es.
Mhm. Auf allen Kanälen. Und hinterlasst uns Instagram, Facebook, Twitter. Und ihr könnt uns natürlich auf allen Plattformen folgen und uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Alles unter 5 Sterne gibt's nicht, dass das klar ist. Danke!
Ansonsten kommt Giovanni immer. Wer unter 5 Sterne gibt, der bekommt von Giovanni immer aufs Maul. So.
Okay, das ist ein
Schlusswort
für diesen ersten Stammtisch der Saison 23/24. Dann bleibt eigentlich mir nur noch zu sagen, das zu bestätigen, was Anja gesagt hat. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich freue mich auf die Saison tatsächlich, langsam aber sicher. Kommt dann doch Vorfreude. Ich hoffe, das ist bei euch da draußen genauso. Und dementsprechend verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's mental positiv, voller Fokus und Kraft. Und wir sind die Löwen und bleibt's am Ball und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.